Hier ist Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland.
Wir sind in einer Küche. An der Wand tickt eine Küchenuhr, auf dem Tisch steht eine Kerze, eine Pflanze und glücklicherweise vor allem Kaffee. Und um uns herum stehen diverse Küchengegenstände auf diversen Küchenboards. Aus dem Fenster sieht man ein nebliges Düsseldorf. Und wer bist du?
Ich bin Freya, ich bin Übersetzerin, das hat uns hier zu dem Gespräch geführt. Ich übersetze Literatur und...
Das ist deine Küche hoffentlich.
Das ist meine Küche, ja. Das hier ist meine Küche und ab und zu auch mein Arbeitsplatz, weil ich tatsächlich diesen Raum sehr, sehr gerne mag und dann gerne hier mit dem Laptop am Küchentisch sitze. Und wenn mir dann der Rücken wehtut, dann gehe ich auf meinen richtigen Schreibtisch und setze mich auf den guten Stuhl, aber eigentlich arbeite ich auch sehr gerne hier.
Ja, dann erstmal vielen Dank, dass wir in deiner Küche sein und mit dir ein kleines Gespräch führen können. Aber das ist ja witzig, man sagt doch immer von den guten WG-Partys, dass sie eigentlich alle in der Küche enden oder in der Küche ihr Epizentrum haben. Auch zum Arbeiten.
Das ist der beste Raum, ja. Ich weiß nicht warum. Es ist auch seltsam, weil ich sehr viel investiert habe in einen schönen Schreibtisch mit einer ergonomischen Tastatur und einer ergonomischen Maus und allem. Aber es funktioniert nicht so richtig. Es zieht mich immer wieder doch in die Küche.
Das heißt, ich darf mir vorstellen, im Nebenzimmer verstaubt so eine ja. hochergonomische Tastatur ja. und ein professionelles Equipment, während ja. du hier an diesem schönen, aber sagen wir mal nicht außergewöhnlichen Küchentisch sitzt und so dich über es. Die Laptop-Tastatur krümmst. Fantastisch. So ist es. Wie kann ich mir das dann ansonsten auch vorstellen? Bist du normalerweise, wenn nicht komische Interviewgäste an diesem Küchentisch sitzen, umringt von Büchern und Nachschlagewerken und vergräbst dich in alte Papyrusrollen? Oder wie sieht die Arbeit einer Übersetzerin aus? Hast du einfach eine Tastatur
so,
vor dir?
Ganz so ist es tatsächlich nicht mehr. Also ich habe selten ein richtiges Buch, auch wenn ich aus dem Buch übersetze, selten. Oft sind die ja auch noch gar nicht erschienen oder gibt es die halt, also, oder ich habe schon angefangen mit einer PDF-Version und tatsächlich arbeite ich am meisten einfach von dem Original mit einer PDF-Fassung. Ich glaube, ich hatte noch nie ein richtiges Buch. Und das ist ja dann irgendwie, man gewöhnt sich dran, wie man das so arbeitet und ich kopiere mir dann Absatz für Absatz da immer so rüber und funktioniert dann eigentlich sehr gut. Und die Nachschlagewerke, muss ich sagen, auch meist eher online oder digital zumindest. Erst beim letzten Überarbeiten, da kommen dann diese Dudenwälzer dann nochmal, dieses richtiges gutes Deutsch und so, wenn dann so die letzten Zweifelsfälle kommen, da kommen dann doch nochmal die Stapel und die, ja, die bauen sich dann hier so auf, aber eigentlich erst wirklich in der letzten Phase. Ansonsten sehr viel digital, was aber auch zum Glück einen dann mobil macht und dann kann ich mit dem Laptop. Ich und der Laptop können arbeiten, wo wir wollen.
Ihr könntet auch zurück an den ergonomischen Arbeitsplatz.
Theoretisch, ja.
Aus welchen Sprachen übersetzt du denn eigentlich?
Also ich übersetze vor allem aus dem Isländischen ins Deutsche, aber auch aus dem Englischen und manchmal aus dem Spanischen.
Okay, wow. Ja. Also sehr breit aufgestellt.
Breit aufgestellt, wobei das Isländische da ein bisschen die Nische ist, über die ich auch, ja, dadurch, dass wir einfach weniger ÜbersetzerInnen sind aus dem Isländischen, da auch einfach gut zu tun habe. Und macht mir auch am meisten Spaß, weil das auch die Fremdsprache ist, die ich auf jeden Fall am besten kann, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin auch. Da irgendwie das Land am besten kenne und es ist auch ein bisschen einfacher, weil ich es einfach, ja, weil ich die Sprache besser kann, muss ich weniger nachschlagen und ja, deswegen vor allem das, aber wenn es sich ergibt, mache ich auch aus dem Englischen und Spanischen.
Okay, aber wenn du zweisprachig aufgewachsen bist, dann hattest du ja zumindest auch die Möglichkeit, im schönen Island Fuß zu fassen. Wie kommt es, dass es dich ins fast so schöne Düsseldorf verschlagen hat?
Fast so schön. ja, also ich habe tatsächlich in Island gelebt, im schönen Reykjavik und meinen Bachelor fertig gemacht und da auch schon relativ viel gearbeitet als Reiseleiterin. Dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, konnte ich ja sowohl Deutsch als auch Isländisch und habe dann, habe da vor allem deutsche Touristen dann das schöne Island gezeigt. Und dann aber gemerkt, dass es mich doch nochmal irgendwie aufs europäische Festland zieht und für meinen Masterstudiengang einfach mal geschaut habe, was es so gibt. eigentlich im Bachelor schon gemerkt habe, dass ich gerne übersetzen würde. Und dann aber auf diesen schönen Studiengang Literatur übersetzen, den es in Düsseldorf gibt, gestoßen bin. Und dann sofort gewusst habe, das will ich machen. Hat dann zum Glück auch geklappt mit, also da gibt es ein paar Aufnahmekriterien. Und ich hatte jetzt nämlich nicht, ich hatte nicht Anglistik studiert davor und musste dann noch ein bisschen Creditpunkte nachmachen und so, aber es hat alles geklappt und das hat mich nach Düsseldorf gebracht. Ich war davor tatsächlich noch nie hier. Und eigentlich hatte ich auch gar nicht so vor, so lange zu bleiben, aber sowas ergibt sich ja dann manchmal. Weil das ist jetzt auch, ja, 2015 habe ich angefangen, dann bin ich nach Düsseldorf gekommen.
Also
es war der Studiengang, eigentlich nur der Studiengang. Geblieben bin ich aus anderen Gründen, aber hierher gebracht hat mich das Literaturübersetzen.
Hat denn dieser Studiengang, der auch Mitglied im Netzwerk Literatur Rheinland ist, dessen Podcast wir hier gerade aufnehmen, hat denn dieser Studiengang die Erwartungen erfüllen können, die du in ihn gesetzt hattest?
Ich glaube, ich bin da mit gar nicht so vielen Erwartungen reingegangen. Also ich dachte, ich möchte übersetzen, warum dann, also Literatur übersetzen, gerne Literatur übersetzen. Und eigentlich wusste ich jetzt auch gar nicht so, was dann daraus wird, aber habe dann schon auch während des Studiums gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, obwohl einem sehr oft gesagt wird, wie schwierig es ist und dass die Rahmenbedingungen halt auch nicht immer die leichtesten sind. Aber das, sie haben es trotzdem nicht geschafft, mir das auszureden. Also es war dann doch, ja, und es war so ein Heranführen an den Beruf dann auch irgendwie, der ja, glaube ich, traditionell doch lange ein Quereinsteigerberuf war, wo jetzt auch nicht unbedingt junge Leute da überhaupt auf die Idee gekommen sind, anzufangen. Und ich glaube, das tut aber der Branche sehr, sehr gut, dass es unter anderem halt auch durch solche Studiengänge auch einfach jüngere Leute gibt, die, und ich übersetze zum Beispiel ganz viele Autoren, die sind ungefähr so alt wie ich. Und ich glaube, das passt dann auch einfach sehr, sehr gut von wie jetzt auch so die Denkweise, die Erzählstimmen, die da so mitschwingen sind.
Ja,
ja, und meine, ich habe jetzt nicht den Studiengang abgeschlossen und am nächsten Tag wurde ich von Aufträgen überschüttet. Also ganz so ist es ja auch nicht. Aber habe da jetzt irgendwie meine Nische gefunden und ja, bin auf jeden Fall froh über alles, was ich da auch irgendwie gelernt habe.
Ah, okay. Ich frage auch so ein bisschen, weil ich das aus dem AutorInnen-Kontext kenne. Da gibt es auch noch nicht seit ewigen Zeiten Studiengänge im deutschsprachigen Raum, die speziell für die literarische Karriere ausbilden. Die sind immer wieder mal umstritten. Natürlich, weil man sagt, Schreiben und AutorInnen sein, das kann man nicht lernen, aber auch, weil die sich ein bisschen unterscheiden voneinander und es dann Gehakel um den besten Ansatz gibt. Wie ist das in der ÜbersetzerInnen-Szene? Es gibt eigentlich nur diesen Studiengang, der literarisches Übersetzen wirklich lehrt?
Ja, ich glaube, es gibt jetzt auch einen neuen in Jena, der entweder angelaufen ist oder anläuft oder geplant ist, ich bin nicht ganz sicher. Und es gibt, glaube ich, auch noch was Ähnliches dann in München, was dann so ein Aufbaustudium ist. Also jetzt nicht ganz das Orchideenfach hier, aber es ist doch hier sehr, also es war ja hier auch in Düsseldorf lange ein Diplomstudiengang, das wurde dann zu einem Masterstudium geändert, aber ist doch auch jetzt in der Branche, also jetzt unter ÜbersetzerInnen auch bekannt, dass es hier diesen Studiengang gibt. Also das habe ich mich auch gefragt, so kann man das überhaupt jemandem beibringen? Und ich glaube, ein gutes Sprachgefühl muss man jetzt schon mitbringen, um da jetzt überhaupt, ja, also es ist jetzt auch, ja, ist die Frage, ob man das jemandem beibringen kann, der da gar nicht den Zugang dazu hat. Also für mich war es vor allem, ja, also sowohl eine Einführung halt in die ganze Branche, das Berufspraktische, das Ganze drumherum. Es war sehr, sehr wertvoll, tatsächlich von praktizierenden ÜbersetzerInnen da zu lernen, wie die das einfach machen. Dann hat man einfach ganz viel schon gehört. Und das ganz viel, was, wenn ich jetzt arbeite, das da noch so mitschwingt, was ich da mal gehört habe, wie die das machen, wie die das nicht machen, dass es da auch einfach oft ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, an sowas heranzugehen. Und was jetzt vielleicht der Unterschied so zum AutorInnen-Dasein ist, es ist halt doch ein bisschen mehr Handwerk, glaube ich. Es ist halt doch, also der Text ist da und es ist eine sehr, sehr kreative Arbeit und das muss man auf jeden Fall. Und es ist eine künstlerische Arbeit, aber es ist doch auch irgendwie, dieser Text ist da und ich weiß gar nicht, ob ich AutorIn sein könnte, weil ich das schon sehr, sehr mag, dass da eine Vorlage ist, an der ich mich auch abarbeiten kann. Ich habe selten, also gibt es so eine Schreibblockade oder so, kommt jetzt nicht wirklich vor, weil ich schreibe halt einfach mal was hin. Wenn es jetzt nicht das ist, was am Ende im Buch steht, dann habe ich es ja eh noch dreimal geändert. Mhm. Aber ich kann mich an diesem Text irgendwie, den ich schon als Vorlage habe, einfach so entlang arbeiten. Ich weiß, wenn da jetzt in dem Satz grammatikalisch was ist, wo ich weiß, okay, das funktioniert jetzt einfach in der deutschen Grammatik anders, dann weiß ich, was ich machen muss, wie ich das umstellen muss, damit das funktioniert. Mhm. Und dann kommt eigentlich erst später dann noch dieses, okay, funktioniert der Rhythmus, funktionieren die Stimmen, funktionieren die ganzen Stimmregister, ist es irgendwie ja, insgesamt stimmig. Mhm. Aber so, also es gibt halt dann auch doch diese Vorlage, mit der ich arbeiten muss.
Ja, ich habe mir das auch immer so vorgestellt, wie eine Art Mischform aus dem vielleicht manchmal ganz freien, kreativen AutorInnen-Dasein und dem sehr handwerklichen LektorInnen-Dasein, wobei LektorInnen jetzt widersprechen würden, sagen würden, das hat auch wahnsinnig viel mit Kreativität zu tun, da geht es ja dann oft ja auch noch um große künstlerische Entscheidungen, die gemeinsam besprochen werden oder so, klar, ja. Aber irgendwie ist man ja trotzdem ein bisschen zwischen diesen Welten, weil du einerseits den Text hast, der in irgendeiner Weise übertragen werden muss und andererseits natürlich viele Möglichkeiten hast, das auf die jeweilige Übersetzersprache dann anzupassen und da sozusagen Entsprechungen zu finden, so denke ich mir das zumindest. Hat man denn im Studium auch gute Connections in den Betrieb bekommen oder steht das nicht so im Fokus? Und zweite Anschlussfrage, braucht man die denn, um vom literarischen Übersetzen leben zu können?
Ich sag mal so, es gibt dann die Möglichkeiten, die Connections da aufzubauen, das auf jeden Fall. Und so ein paar habe ich da tatsächlich auch überschrieben. Was sehr wertvoll ist, sind auch die Connections zu den Kommilitoninnen dann tatsächlich, weil die ja jetzt auch, also nicht alle, aber einige, zumindest die jetzt mit mir studiert haben, auch übersetzen und das einfach wertvoll für den Austausch auch ist. Aber doch, ich habe dann auf jeden Fall, man muss da natürlich, ich glaube, so ein bisschen so leicht extrovertierter Charakter hilft, einfach zum Netzwerken, weil das ist das Um und Auf. Also ohne geht's leider nicht. Und das ist, also zumindest am Anfang, also es geht vermutlich auch, aber ohne, also die ganze Welt funktioniert über die Kontakte. Es bringt nichts, wenn ich eine Homepage mache und sage, ich bin jetzt Übersetzerin und warte, dass mich jemand findet. Mhm, also kann funktionieren mit viel, viel Glück, aber es ist gerade in der Anfangszeit, so habe ich auf jeden Fall erlebt, doch auch wichtig, da auf Leute zuzugehen.
Man muss an Türen klopfen.
Man muss an Türen klopfen und man muss irgendwie zu Veranstaltungen gehen und da mit den Leuten reden. Und also bei mir, der Einstieg hat auf jeden Fall einfach über Kolleginnen geklappt. Ist dann schön, wenn dann einfach mal jemand keine Zeit hat und dann sagen sie, hier gibt es doch noch jemanden. Und ja, da sind dann die Connections wichtig.
Ist eine lustige Vorstellung, dass in Düsseldorf um uns herum einige Küchen existieren, in denen ÜbersetzerInnen sitzen, die irgendwann mal des Studiums wegen hergekommen sind
und tatsächlich.
Nun sich über ihre Laptop-Tastaturen an den Küchentischen beugen. Gibt es denn jetzt vielleicht auch gerade in Bezug auf die Zeit nach dem Studium sowas wie ein Netzwerk der ÜbersetzerInnen untereinander? Also hast du das Gefühl, dadurch, dass es, wie das AutorInnen-Dasein auch ja eine vergleichsweise einsame Arbeit ist, stelle ich mir zumindest so vor. Man hat jetzt im täglichen Betrieb wenig Austausch mit anderen. Gibt es dann Stammtische oder so? Setzt man sich dann nochmal zusammen? Oder habt ihr da irgendwie eine andere Art von Netzwerk?
Also es gibt viele Netzwerke. Es gibt natürlich online sehr, sehr viel Vernetzung. Und es gibt auch im ÜbersetzerInnenverband, im VDÜ, sehr aktiv Vernetzungsmöglichkeiten. Aber sehr, sehr schön ist auch der Stammtisch natürlich. Den es einmal im Monat gibt. Und ja, es gibt natürlich in allen großen Städten viele ÜbersetzerInnen und in allen Städten, wo halt auch einfach die Verlage sind, zieht es dann irgendwie auch viele hin. Aber ich glaube, der Düsseldorfer Stammtisch ist schon auch relativ groß, weil eben viele dann hängen bleiben. Also hier auch in dieser Stadt und so. Mhm. Aber das ist auch ein wahnsinnig schöner Austausch. Also wir haben jetzt beim letzten Stammtisch gab es tatsächlich, die sind ein bisschen unterschiedlich in den verschiedenen Städten, wie die so aufgebaut sind. Und der Düsseldorfer Stammtisch war meist tatsächlich so ein traditioneller Stammtisch, wobei wir jetzt auch angefangen haben, Arbeit mitzubringen manchmal. Mhm. Also so Textstellen, wo man sich dann drüber austauschen kann, weil manchmal hilft auch einfach ein bisschen Input von anderen. Also diesmal war es, ich weiß jetzt nicht, ob sich das so halten wird, diesmal war es so eine Stunde, bevor wir anfangen zu trinken, dann nochmal ein bisschen reden wir über die Texte. Mhm. Hat mich dann auch ein bisschen ans Studium erinnert. aber also das hilft natürlich auch, weil wenn ich jetzt an der Textstelle sitze und ich weiß, was ich damit machen soll oder in einem schwierigen Wortspiel, ich erzähle jedem, der mir zuhört, was es ist, und da kommt oft Input selbst von Leuten, die überhaupt nichts mit Sprache und Literatur zu tun haben, was ich dann irgendwie gebrauchen kann. Mhm. Aber natürlich die Leute vom Fach zu fragen, ist auch oft dann sehr gut.
Und die verstehen wahrscheinlich auch diese...
Die wissen auch einfach, was das was Sache ist und warum der Verlag vielleicht die und die Lösung nicht akzeptieren wird oder so.
Ja. Jetzt frage ich aber doch nochmal ganz fies nach. Man kann offensichtlich davon leben? Kann man einigermaßen davon leben? Ja. Wird man reich?
Also reich wird man sicher nicht. Entschuldigung. Reich wird man nicht. Also ich mache das jetzt auch mit noch zusätzlich einer Absicht in einem Nebenjob so, aber eigentlich vor allem halt übersetzen. Mhm. Und ich bin halt jetzt, was ich sagen muss, ich bin halt noch in den Anfangsjahren, also ich mache das jetzt noch nicht seit irgendwie 20 Jahren, ich weiß noch nicht genau, wie das dann so aussieht. Die Honorare könnten deutlich besser sein.
Mhm. Man wird irgendwie pro Seite oder pro Zeichnung
oder so
bezahlt?
Man wird pro Seite bezahlt, also pro deutsche Seite dann. Ah, ja. Genau, und das bewegt sich, da gibt es eine ordentliche Spannweite. Mhm. Da gibt es ganz, ganz grauenvolle Zahlen im unteren Bereich, wo man, glaube ich, wenn ich das manchmal höre, denke, nee, davon könnte man jetzt nicht leben. Mhm. Ich habe das Glück, dass exotische Sprachen wie Isländisch dann da eher noch weiter oben liegen. Mhm. Das ist schön. Was zum Teil schon sehr schlimm ist, ist, also was ich zumindest irgendwie auch erschreckend finde, ist, dass es manchmal auch nach Genre unterschiedlich bezahlt wird. Also dass einfach bei jungen Büchern gibt es so ein bisschen eine Obergrenze, was aber oft vom Übersetzen her jetzt nicht leichter ist. Mhm. Also da ist schon, und was man sagen muss, also die Inflation in letzter Zeit wurde da überhaupt noch nicht mitgerechnet. Also die Zahlen haben sich jetzt nicht erhöht in den letzten 20 Jahren, was schon erschreckend ist. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das mein Leben lang machen kann. Mhm. So. Also ob das jetzt geht, ich hab das jetzt, schau jetzt mal. Und ja, so. Mhm. Wie das so geht, es gibt halt irgendwie keine andere Möglichkeit, als das halt so freiberuflich zu machen und halt von Auftrag zu Auftrag da zu schauen. Ich mag sehr, dass es größere Aufträge sind und dass, wenn da mal ein Buch da ist, dass ich da ein paar Monate dran sitzen kann. Mhm. Ich habe aus dem Isländischen dann auch das Glück, dass es gerne mal Krimis sind, die dann in so Reihen auftreten und ich dann einfach da immer wieder noch ein nächster Band dann irgendwie nachkommt und so. Was dann ja auch einfach eine gewisse Sicherheit gibt und dann aber auch sehr schön ist, weil ich dann mehr Zeit noch mit diesen Charakteren dann auch verbringe, die ich dann schon mal eigentlich kenne. So. Ja. Aber ja, also ich kann momentan davon leben. Mal sehen, wie es weitergeht.
Das ist ja auch eine lustige Zwischenposition, dass du nicht nur als freie Auftragnehmerin auf die Verlage natürlich angewiesen bist und mit denen dann auch Honorare verhandeln musst, sondern ja auch auf der anderen Seite auf die AutorInnen angewiesen bist, die du übersetzt. Und gerade wenn man, stelle ich mir vor, eine Autorin, einen Autor hat, die oder der so eine Krimireihe jetzt in Angriff nimmt, dann hofft man ja sicherlich, dass die sich A, gut verkauft, auch in Deutschland, und B, dass die Autorin oder der Autor damit weitermacht und das ein großes Epos wird, möglichst eine zehnbändige Reihe oder so. Hast du mit den AutorInnen Kontakt, viel Kontakt, die du übersetzt, oder ist das eigentlich nicht die Regel?
Unterschiedlich. Also bei den isländischen Autorinnen habe ich oder vor allem mit der einen Autorin habe ich den Kontakt, treffe die auch, wenn ich dann mal in Island bin und so. Mhm. Da ist die deutsche Übersetzung relativ spät gekommen. Das heißt, es gibt einfach schon, die Reihe ist schon mal, da gibt es ein paar Bände, die ich so ein bisschen abarbeite. So. Also die sind schon vor ein paar Jahren erschienen. Da weiß ich, dass noch ein bisschen was kommt und ich hoffe, dass der Verlag das auch dann weitermacht. Aber ich bin tatsächlich jetzt nicht unbedingt eine Übersetzerin, die den Kontakt zu den AutorInnen sucht. Also jetzt nicht während der Arbeit. So, ich treffe die gerne, ich lerne die gerne kennen und so, aber Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Arbeitsweisen. Mhm. Und ich mache da eigentlich auch gerne so ein bisschen mein Ding. Also es gibt natürlich ab und zu auch Fragen, die man sich nicht beantworten kann. Das hat manchmal grammatikalische Gründe. Also ich nehme jetzt ein englisches Beispiel, das können alle nachvollziehen, wenn da jetzt von einem Teacher die Rede ist und der kommt da jetzt einfach mal vor und es wird aber nie ein Pronomen dazu verwendet, dass man weiß, ob das jetzt Mann oder Frau ist, dann ist man, also kann man Vermutungen anstellen, aber eigentlich also könnte er natürlich auch falsch liegen. So. Und das wäre dann zum Beispiel ein Fall, wo man jetzt einfach mal fragt,
wie hast du es dir denn vorgestellt?
Was ist das jetzt? Also wer ist das jetzt? Und genau, also manchmal gibt es einfach so Sachen, die rein sprachlich, wo man es jetzt im Deutschen irgendwie festlegen muss und in der Originalsprache offen bleiben kann. Mhm. Aber sonst, ja, nö, dann, also natürlich nett, die zu kennen und auch der Austausch. Aber ist auch unterschiedlich, wie die AutorInnen das sehen, ob das Werk für sie auch einfach abgeschlossen ist. Weil ich kenne jetzt auch von Kolleginnen und Kollegen die Fälle, dass die AutorInnen auch gar nicht wollen, dass man da nochmal, also für die ist das abgeschlossen. Das, ja, und ja. Die, ja, man soll halt einfach mal machen,
ich kenn
was
da
dann
auch
draus wird. Also ich glaube, ja, sehr unterschiedlich.
Genau, ich kenne da auch beide Varianten. Natürlich gibt es viele AutorInnen, die sagen, komm, keine Ahnung, niederländischer Verlag hat es gekauft und übersetzt das jetzt und ich kann kein Niederländisch, deswegen soll niemand machen, was sie machen wollen. Ja. Und es gibt andere, die in regem Austausch mit all ihren ÜbersetzerInnen in verschiedenen Ländern stehen und da wirklich nochmal Bücher auch ändern, ganze Kapitel so ein bisschen umschreiben und anpassen, damit die dann anders übersetzt werden können und so. Ist wahrscheinlich auch eine Typfrage tatsächlich.
Ja. Also ich glaube, was ich manchmal spannender fände, was vielleicht ein bisschen schwieriger einfach zu bewerkstelligen wäre, wäre die anderen ÜbersetzerInnen, die das in andere Sprachen übersetzen, mal zu treffen. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz lustig. Aber gut, da ist alleine das Kontakt herstellen, glaube ich, schon viel schwieriger, weil das ja immer unterschiedlich ist. Also, ja, zu einem Autor hat ja zumindest immer der Verlag auch irgendwo einen Kontakt, wenn man die nicht... Gut, in Island ist es viel einfacher, an Leute heranzutreten, weil das einfach so eine kleine Gesellschaft ist. Aber jetzt, also so, ansonsten muss man ja Leute mal finden. Manche wollen ja auch nicht gefunden werden, so und dann, ja.
Ich könnte mir das auch total spannend vorstellen, so ein Podium oder ein Panel zu machen, wo ÜbersetzerInnen sich darüber austauschen, was die spezifischen Schwierigkeiten waren oder in der Sprache die spezifischen Schwierigkeiten waren und in der vielleicht nicht oder so. Aber natürlich ist die Frage, in welcher Sprache sollte das denn stattfinden?
Ich stelle mir das auch richtig nerdig vor. Ja. Also das könnte schon. Naja, also ich glaube, es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob das nur so Gerüchte sind, aber ich habe schon so von so Top-Secret- Büchern, wo dann wirklich, also ich hoffe, das ist nicht nur ein Gerücht, aber ich habe so Geschichten gehört, dass die dann so sich zusammensetzen mussten in einem Raum, das übersetzen, damit da ja nichts nach außen dringt.
Ah ja, okay, so Dinge.
Und dann irgendwo zusammengekarrt werden aus allen unterschiedlichen Sprachen, aber das muss wahrscheinlich unter hohem Zeitdruck dann passieren und dann haben die eh keine Zeit, da viel zu quatschen.
Also jetzt wirklich dann, in die Richtung, Harry Potter soll morgen in 30 Sprachen erscheinen und deswegen.
Also, ja genau, solche.
Ja, wer weiß, was noch kommt.
Also, ja, wer weiß, was noch kommt. Ich glaube, bei den meisten Büchern ist jetzt so die Gefahr von Leaks und dass da jetzt irgendwas ist, jetzt auch nicht so groß.
Dafür bewegen wir uns vielleicht auch in einem etwas zu nischigen Markt. Wobei ich durchaus schon gehört habe von Kolleginnen, die dann ihre Bücher auf illegalen Tauschbörsen gefunden haben und dann versucht haben, Anzeigen zu erstatten und so weiter. Am Ende sind es dann doch auch Daten.
Es gab auch mal so einen, ich glaube, der war in New York und hat für den Verlag und hat fast irgendwie so zum Spaß so die Manuskripte von Leuten rausgeholt und dann so irgendwie Verlagsadressen sich erstellt, wo ein Buchstabe anders ist und dann gesagt hat, schick mir das mal. Weil man so PDF-Dokumente werden halt auch schnell mal verschickt und dann sind die da irgendwo wahnsinnig wertvoll. Weiß ich jetzt auch nicht, ob die, also kommt halt drauf an, aber ja.
Genau, ich habe von dem Fall auch gehört. Ja. Was, wenn du eine Sache benennen müsstest, macht dir bei deinem Job, bei deinem ÜbersetzerInnen-Job am meisten Spaß? Was ist der eine Aspekt oder vielleicht ein herausgehobener Aspekt, wo du bei der Arbeit auch denkst, deswegen mache ich das?
Oh, schwierig. Macht mir immer Spaß. was halt schon ein sehr, sehr schönes Gefühl ist wenn man es schafft, irgendein Wortspiel schön zu retten. Also gerade so, also ich mag ja schon auch dann, wenn da irgendwie Herausforderungen drin sind. Und es ist schon eine schöne Genugtuung, wenn man dann irgendwie merkt, ach, ja genau, das passt dann so. Weil oft genug ist es schwierig, gerade wenn AutorInnen sehr, sehr bildhaft schreiben und dann das so rüberzubringen. Und wenn dann aber irgendwas funktioniert, dann macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Aber was mir halt auch einfach, ja, also ist natürlich irgendwie auch schön, dann einfach so zu merken, das lesen Leute und denen habe ich jetzt ermöglicht, das zu lesen, weil sie sonst nicht hätten lesen können. Und also das macht dann schon auch sehr, sehr viel Spaß.
Das glaube ich.
Meine Mutter findet da zwar manchmal einen Fehler, aber dann, das ist dann okay, gut, dann ist es halt irgendwie unter den Lesern und dann ja, ist es auch irgendwie fertig. Aber das macht schon Spaß dann auch einfach, wenn das Leute lesen und wenn man dann Rückmeldungen bekommt. Und, ja.
Ich weiß nicht, ob dir jetzt spontan ein Beispiel einfallen könnte für ein isländisches Wortspiel oder isländische Redewendungen, die sich kompliziert ins Deutsche übertragen lassen oder eben fast nicht übertragen lassen. Deswegen stelle ich das mal so als optionale Frage noch in den Raum und frage außerdem nochmal spezifischer nach, wie ist es denn aus dem Isländischen ins Deutsche zu übersetzen? Sind das sehr unterschiedliche Sprachen und ist da immer so ein Grundproblem grammatikalisch schon dabei oder so? Ich habe nämlich ehrlicherweise keine Ahnung.
Ja gut, also Isländisch muss man sich jetzt nicht mehr mit auskennen. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo es jetzt keine deutsche Entsprechung gibt, vor allem halt so Redewendungen. Mhm. Aber dann finde ich, am schwierigsten sind so Redewendungen, wo halt mehr mitschwingt, die halt in gewissen Situationen gesagt werden, wo die ganze Situation irgendwie in diesem Satz schon drin steckt. Mhm. Aber die einfach auch dann wahnsinnig schwer zu übertragen. Also da muss ich mir auch manchmal sagen, okay, das geht nicht. Also ich weiß nicht, oh, was hatte ich denn? Es ist vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel, aber es gibt zum Beispiel im Isländischen so ein Konzept, also es heißt Gluggaveður und bedeutet wortwörtlich übersetzt Fensterwetter. Und das ist quasi, wenn es schön draußen ist, wenn die Sonne scheint. Und es ist aber eigentlich, also es sieht, wenn man drinnen sitzt, wahnsinnig schön aus, nach einem guten Tag. Und wenn man sobald mal rausgeht, ist es aber eigentlich, es ist wahnsinnig kalt und es ist irgendwie ungemütlich und so. Und das ist halt ein Fensterwetter. Es sieht schön aus und das, also Isländer haben halt mit dem Wetter auch nochmal so ein extra Ding. Das ist halt ein wahnsinnig großes Thema. Und wenn man jetzt sagt, so ja gut, aber es ist Fensterwetter, dann schwingt da einfach noch viel mehr mit. Und Fensterwetter kann ich jetzt auch nicht, ohne das jetzt einfach noch irgendwie zu umschreiben. Und ich kann natürlich einfach sagen, okay, also ich kann das umschreiben und so, aber es hat nicht, also ich weiß, die deutschen Leserinnen und Leser, die lesen da drüber und die merken nicht, dass da eigentlich noch mehr Informationen auch drin steckt. Aber das muss ich dann wahrscheinlich auch, ich habe, glaube ich, dann auch so ein bisschen, vielleicht kommt das noch aus meiner Reiseleiterzeit, dann so ein bisschen den Drang zu erklären und dann nochmal irgendwie zu zeigen, aber da ist noch das interessant und das ist da eigentlich auch noch drin und so. Und dann muss ich mich dann ein bisschen zurückhalten und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach das. Aber ich bin vom Satz, also vom rein jetzt vom aus dem Isländischen ins Deutsche zu übersetzen, bin ich dann doch irgendwie auch froh, dass es beides germanische Sprachen sind und dadurch jetzt auch sehr viel ähnlich ist. Also es gibt jetzt, also die meisten Zeiten auch, die gibt es in beiden Sprachen und die meisten grammatikalischen Formen gibt es in beiden Sprachen. Ein großer Unterschied ist vielleicht, dass sich im Isländischen alle duzen, aber da in Absprache mit den Verlagen behalte ich das meistens bei, weil das ja dann auch so ein gewisser Lokalkolorit ist und ich würde jetzt auch nicht entscheiden wollen, wer sich da jetzt siezt oder duzt, weil im Isländischen macht man das halt nicht. Also es duzen sich alle. Es gibt zwar grammatikalisch die Form des Sie, aber nee, also sprechen sich auch alle mit dem Vornamen an, wenn man das halt da so macht. Und sowas behalte ich aber dann auch einfach bei oder eben kläre das noch mit dem Verlag, wie wir das haben wollen. Und ansonsten bin ich da eigentlich relativ dankbar, dass sich da sehr viel übernehmen lässt oder zumindest nicht allzu kompliziert umstellen lässt. Was ich ganz froh bin, was im Englischen und Spanischen oft schwierig ist, dass die gerne Gerundien ganz anders verwenden als im Deutschen. Oder im Deutschen gibt es zwar dann irgendwie grammatikalisch, aber es wird nicht wirklich verwendet und es klingt nicht so, wie man das sagen würde. Das ist im Isländischen zum Glück auch nicht so. Es gibt dann so ein paar Sachen, wo ich sofort sehe, das muss ich umstellen. Dann, aber ja.
Verstehe. Ich habe dich gerade ein bisschen abgelenkt, indem ich hier einmal durch die Küche gelaufen bin, was den Hintergrund hat, dass mir eingefallen ist, dass wir am Ende dieses tollen Podcastes immer noch einen Mini-Fragebogen haben. Und den muss ich kurz von meinem Handy ablesen, deswegen habe ich es geholt. Wir würden jetzt in einen Schlusssport einlegen.
Ach, sind wir schon am Ende.
Wir sind schon am Ende und ich habe noch aber 5 finale Fragen, wo du nochmal alles geben kannst. Die erste ist auch gleich ganz besonders intellektuell herausfordernd. Sie lautet nämlich schlicht, empfiehl mal ein Buch. Streng genommen ist das gar keine Frage, sondern ein Befehl. Ja. Empfiehl mal ein Buch.
Also ich werde jetzt nicht eins von meinen eigenen empfehlen, aber ich habe zwar im Isländischen gelesen, aber ich bin sicher, dass die Kollegin sehr, sehr gut gearbeitet hat. Es gibt ein tolles isländisches Buch von, sie heißt Frida Isberg, die Autorin, ist ihr Debüt und übersetzt hat es meine wunderbare Kollegin Tina Flecken, auch eine Kölnerin. Das heißt Die Markierung. Und ist ein tolles Buch, ist noch nicht so lange erschienen und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist so ein bisschen, wenn man Science Fiction mag, aber auf jeden Fall finde ich von den isländischen Büchern, die in letzter Zeit so im Deutschen erschienen sind, eins, das man lesen sollte.
Sehr gut. Und welches Buch wirst du vermutlich niemals lesen?
Welches Buch werde ich vermutlich niemals lesen? Ich weiß nicht, ob ich es jemals durch die Bibel schaffen werde. Also,
Du hast es noch nicht durch die Bibel geschafft.
Manchmal denke ich mir, es wäre vielleicht, aber ich habe bibelkundige Freunde und die frage ich lieber, als dass ich mich selber nicht aus den Auszügen, aber ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Ich glaube, das werde ich vermutlich niemals lesen.
Oh, das ist für eine Übersetzerin eine interessante Frage. Welche literarische Figur würdest du gern einmal treffen?
Literarische Figur. Muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Es gibt nämlich viele. Also eines meiner Lieblingsbücher ist tatsächlich Der Meister und Margarita von Bulgakov. Und ich glaube, die Margarita würde ich gerne mal treffen.
Gute Wahl.
Ich glaube, die würde ich gerne mal treffen. Ja.
Was ist der Sinn des Lesens?
Der Sinn des Lesens ist wahrscheinlich für mich ein ganz anderer als für sehr, sehr viele andere Leute. Aber als Übersetzerin kann ich auch sagen, in eine Welt einzutauchen, die man sonst nicht kennenlernen würde.
Der Podcast, in dem du zu Gast warst, trägt den schönen Titel Punkt und Komma. Und deswegen lautet die letzte Frage, bist du Punkt oder Komma?
Ich bin Komma. Ja, Komma oder wie man in meiner österreichischen Heimat sagen würde, ein Beistrich.
Wir überlegen, ob wir ihn vielleicht in Punkt und Beistrich umbenennen.
Punkt und Beistrich, da lachen immer alle, aber so habe ich es kennengelernt, als ein Beistrich, ja.
Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Ja, es hat großen Spaß gemacht. Danke.
Das war Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Alle Folgen gibt es auf literatur-rheinland.de und überall, wo es Podcasts gibt.